Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Nora Sager und bei mir ist Stefan Brav, unser Textchef. Und Stefan war tatsächlich nicht immer bei PM, sondern er hat ein Vorleben. Er war nämlich eine ganze Weile im Kulinarik-Ressort des Stern. Und gefühlt gibt's eigentlich nichts, was Stefan nicht schon mal gekocht hat oder gebraten hat oder geschmort hat. Und er erzählt auch immer ganz gerne davon. Deswegen ist er genau der Richtige für die heutige Frage, nämlich, warum hat man beim Kochen früher gebetet? Lieber Stefan, ich gebe zu, ich habe in der Küche schon öfter geflucht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, der gerne Plastikschüsseln auf heiße Herdplatten stellt, wo sie dann langsam zu schmelzen beginnen. Aber dass man in der Küche beten soll, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wer macht denn sowas?
Ja, also Nora, also ein paar Stoßgebete habe ich schon auch nach oben geschickt, ja, damit der Braten gelingt oder der Teig aufgeht oder noch schlimmer, das Soufflé nicht zusammenfällt. Aber dass man in der Küche beten soll, steht im allerersten gedruckten Kochbuch. Das erschien um 1465, hieß Libro de Arte Cucinaria und kam, der Name verrät es ja schon, aus Italien, der damaligen kulinarischen Leitkultur. Publiziert wurde das Buch in Mailand und der Verfasser hieß wie im Film Maestro Martino.
Das hört sich tatsächlich eher an wie ein Zauberkünstler im Zirkus Sarasani, aber der Mann war Koch, ja?
Ja, und also offensichtlich auch kein Schlechter. Wir wissen, dass er zunächst in Mailand für einen fürstlichen Haushalt gekocht hat und später so um 1450 nach Rom ging und dort für einen Kardinal im Vatikan kochte, der übrigens den Spitznamen Lucullus hatte. Und in Rom ist Maestro Martino dann zum Star geworden. Ja, seine Gerichte waren berühmt und auch seine neuen Ideen. Kulinarik-Historiker aber bewundern halt heute sein Kochbuch. Wichtig ist, dass das zunächst mal auf Italienisch, der Volkssprache, geschrieben war und nicht auf Latein. Es verstanden also deutlich mehr Menschen als eben frühere Schriften über das Kochen. Und der Maestro hat sich in diesem Buch eben auch Gedanken über Garzeiten gemacht und sie aufgeschrieben.
Also sowas wie, lasse die Nudeln genau 12 Minuten kochen, dann sind sie al dente.
Genau, Nora, nur dass damals niemand 12 Minuten abmessen konnte. Wirklich zuverlässige Pendeluhren mit Minutenzeiger, die gab es erst ab dem 17. Jahrhundert. Also hat der Maestro ein anderes Zeitmaß hergenommen, mit dem seine Zeitgenossen auch viel anfangen konnten. Bei ihm hieß es, koche das Ei genau 6 Vaterunser lang. oder 4 Miserere lang. Das Miserere ist ein Gebet, in dem der christliche Gläubige um Erbarmung bittet beim Herrn, und das ist deswegen deutlich länger als das Vaterunser. Jedenfalls, dieses Zeitmaß des Martino wurde eben noch bis zur Einführung der Minutenuhren mindestens 2 Jahrhunderte lang verwendet. Da haben also Generationen von Köchen gebetet.
Aber waren denn exakte Garzeiten für die mittelalterlichen Köche überhaupt wichtig? Irgendwie stelle ich mir vor, dass die ein Feuer hatten und über dem hat ein großer Topf geköchelt und alles wurde irgendwie stundenlang weich gekocht. Was haben die Menschen denn damals überhaupt gegessen?
Also zunächst haben die Armen, aber eben auch die Reichen in Europa durchs ganze Mittelalter hindurch viel Getreide gegessen. Entweder als Brot, aber eben auch oft in Form von Breien. Die, das muss man wirklich wissen, die waren wirklich fest, diese Brei, fast wie ein Teig. Ja. Und da in der Tat kommt es beim Kochen echt nicht auf die Minute an. Da kannst du auch jetzt einfach 20 Minuten länger drinnen lassen und es ändert sich nichts. Interessanterweise gab es auch schon damals Unterschiede zwischen Nordeuropa und Südeuropa. Im Norden, also auch bei uns, wurde damals schon wirklich viel Schweinefleisch gegessen. Und eben nicht nur bei Hofe, sondern auch von den normalen Bauern. Diese Schweine, die liefen da frei durch den Wald und ernährten sich von Eicheln, ja. Im Süden, gerade in Italien eben, kam viel mehr Gemüse auf den Tisch. Das ist ja bis heute so. Wichtig ist eben zu wissen, also Reich und Arm haben sich nicht unterschiedlich ernährt, nur eben Wildfleisch. Das hatten nur die Fürsten, weil die hatten das Jagdprivileg. Und Gewürze aller Art waren richtig teuer, weil man sie eben von ganz weit her holen musste, aus Indien zum Beispiel. Bei Maestro Martino kann man eben den Reichtum seiner Arbeitgeber schon daran sehen, dass der in seinen Rezepten gerne Safran verwendet. Das ist bis heute das teuerste Gewürz der Welt, kostet so ein Gramm, kostet etwa 15 Euro. Grundsätzlich aber, Nora, hast du natürlich recht. Bei vielen dieser Bankette, die der Maestro Martino ausgerichtet hat, wurden ganze Tiere gegart. Auch da kommt es beim Kochen nicht auf die Minute an. Was aber eben sein Kochbuch auszeichnet, ist, dass der sich eben nicht auf diese großen Auftritte ausgerichtet hat, sondern, wie in heutigen Kochbüchern, auf die kleine Abendgesellschaft. 4, 6 Leute. Und wenn man eben für 4, 6 Leute kocht, dann hat man viel kleinere Fleischstücke, die man dann eben auch zeitlich deutlich genauer garen muss. Der Martino hat also ein Alltagskochbuch geschrieben, eine richtige Kochschule, in der die Zubereitung von allem, Nudeln, Gemüse, Fleisch und so weiter erklärt. Das gab es vorher so überhaupt noch nicht.
Hast du dir die Rezepte denn mal angeguckt?
Natürlich habe ich mir die Rezepte angeguckt und nicht zu knapp. Also ein Gala-Rezept ist zum Beispiel das vom Pfau. Den hat man damals also ganz selbstverständlich gegessen. Der Pfau wird zwar gegart, aber bei Tisch kommt der in seinem natürlichen Federkleid daher, also mit dem großen Schwanz und so weiter. Und da wird in dem Rezept genau beschrieben, wie man das Tier also ausnimmt, enthäutet, ja, dann eine Pastete aus seinem Fleisch macht und dann den ganzen Federbalg wieder drüber zieht. Das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und natürlich ist das weit weg von unserer Ästhetik und auch unserem Geschmack. Aber der Martino hat zum Beispiel auch viel mit frischen Kräutern gearbeitet. Das war damals eben sehr modern, ne? Weil wer sich damals Gewürze leisten konnte, der hat die auch wirklich in rauen Mengen auf die Speisen gehauen. Diese feinen Kräuteraromen sind da wirklich eine wichtige Verbesserung. Seine Garzeiten allerdings, die sind manchmal auch sehr anders als bei uns. Der Maestro Martini hat zum Beispiel empfohlen, Macaroni 2 Stunden in einer Brühe köcheln zu lassen. Also das wäre uns heute viel zu lang.
Bei Macaroni kocht man doch höchstens 10 Minuten, das weiß sogar ich als relativer Laie. Das kann doch gar nicht schmecken, oder? Ist das nicht total labberig?
Ja, habe ich also auch gedacht. Dann habe ich aber noch mal ein bisschen rumgeguckt und habe den Bericht eines italienischen Koches gelesen, der den Martino vor 2, 3 Jahren mal nachgekocht hat. Und diese Macaroni, sagt er, die hatten das ganze Brühenaroma aufgesogen und waren wohl ziemlich lecker. Ansonsten waren die Gerichte aber immer noch viel zu stark gewürzt für unsere Gaumen. Also ich würde heute nicht Maestros Martinos Anweisungen folgen, aber vielleicht murmel ich beim nächsten Großkochen mal ein paar Vaterunser vor mich hin. Das nimmt bestimmt den Stress.
Das tut ein Glas Rotwein beim Kochen ja angeblich auch. Also ich habe auf jeden Fall Hunger bekommen, eher auf Pommes Mayo als auf Fasan im ganzen Federkleid. In dem Sinne Mahlzeit und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Audio Now.